Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. In der heutigen Sendung hören wir einen Vortrag und Auszüge einer Podiumsdiskussion über das Thema Frauen in der Politik. Am Mikrofon begrüßt Sie die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Nach der Bundestagswahl 2017 sind die Frauen alarmiert. Der Anteil weiblicher Abgeordneter im Bundestag geht auf unter 31% zurück. Damit ist der Frauenanteil so niedrig wie zuletzt 1998. Das liegt an den Parteien der CDU-CSU, FDP und AfD, die keine selbstverpflichtenden Paritätregeln bei der Besetzung ihrer Wahllisten haben. Kurz nach der Bundestagswahl veranstaltete das Aktionsbündnis Parität in den Parlamenten in der Seidelvilla ein Forum in Kooperation mit dem Bayerischen Landfrauenrat und dem Bayerischen Landesverband des Katholischen Deutschen Frauenbundes, KDFB, um über die Beteiligung von Frauen in der Politik zu diskutieren. Seit Jahren wird über die Notwendigkeit einer Frauenquote in der Wirtschaft debattiert. Eine Diskussion um die Unterrepräsentanz von Frauen in der Politik und auch in der Kommunalpolitik verläuft aber immer noch im Windschatten der öffentlichen Aufmerksamkeit. 51% der Wahlberechtigten sind Frauen. Ihre Beteiligung in den Parlamenten entspricht diesem Anteil jedoch nicht. Der neue Bundestag wird so männlich wie zuletzt vor 19 Jahren. Nach der Bundestagswahl ist vor der Landtagswahl. Im Bayerischen Landtag sieht es nicht besser aus. 2013, bei der letzten Wahl, erhielten Frauen weniger als ein Drittel der Sitze. Noch wesentlich schlechter sieht es auf kommunaler Ebene aus. Dort liegt der Frauenanteil gar nur bei 25%. Besonders gravierend ist die Unterrepräsentanz in den kommunalen Führungspositionen. Nur 3 von 25 Oberbürgermeistern sind Frauen. Bemerkenswert, dass darunter keine der 8 Städte in Bayern mit mehr als 100.000 Einwohnern zu finden ist. Alle bisherigen Maßnahmen, die auf eine Freiwilligkeit setzen, waren erfolglos und reichen nicht aus, um die Repräsentanz von Frauen in der Politik zu steigern. Deswegen hat das Aktionsbündnis Parität in den Parlamenten am 30. November 2016 eine Klage gegen die aktuellen Wahlgesetze beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht. Mit dieser Popularklage lassen rund 150 Einzel- und VerbandsklägerInnen vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof prüfen, ob die jetzigen Wahlgesetze gegen die Bayerische Verfassung verstoßen. Bis heute, also ein Jahr nach Einreichung der Klage, gibt es keinen ablehnenden Bescheid. Das ist ein gutes Zeichen, zeigt es doch, dass diese Klage sehr ernst genommen wird. Erstaunlich, dass nach fast 100 Jahren Frauenwahlrecht in Deutschland bis heute der Anteil von Frauen in den Parlamenten 30-35% immer noch nicht überschreitet. Neu sind diese Gedanken keineswegs. Claire Waldorf singt bereits 1926 in Friedrich Holländers Emanzipationshymne »Raus mit den Männern aus dem Reichstag«.
Wir haben die Wahl zwischen zwei politischen Parteien, die gleich klingen, gleich entscheiden und von genau den gleichen reichen politischen Spendern finanziert werden. Michael Moore.
Lora München auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Frauen in der Politik. Wir hören Auszüge einer Veranstaltung vom Aktionsbündnis Parität in den Parlamenten vom 4. Oktober 2017 in der Seidelvilla. Im Weiteren gibt es einen kleinen historischen Überblick von Professor Silke Ruth-Laskowski.
Ein demokratisches Muss, die Besetzung der Wahllisten nach Paritätregeln, das ist das Thema des heutigen Abends. Aber ich möchte gerne, dass Sie eingangs erstmal verstehen, warum wir überhaupt über dieses Thema heute noch so intensiv diskutieren müssen. Worum geht es, meine Damen und Herren? Und da möchte ich gerne Frau Jutta Limbach zitieren, die erste und einzige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, eine großartige Juristin, die im letzten Jahr gestorben ist. Was hat sie gesagt? 2014, ist noch nicht so lange her, endlich halbe Frauen haben ein selbstverständliches Anrecht auf Teilhabe an politischer und wirtschaftlicher Macht. Erst wenn das Ziel erreicht ist, sind wir in Deutschland in guter Verfassung. Und das, meine Damen und Herren, sind wir heute nicht. Mit anderen Worten, ich spitze es mal zu, wir leben in verfassungswidrigen Zuständen. So, ist das etwas, was wir als neue Erkenntnis verbuchen können? Nein, überhaupt nicht. Denn dieser Gedanke, gleichberechtigte politische Teilhabe von Frauen mit Hilfe von Wahlen, war der Grundgedanke der Frauen wie Clara Zetkin, die am Anfang des 20. Jahrhunderts dafür gekämpft haben, dass Frauen das aktive und passive Wahlrecht bekamen. Vergessen wir nicht, erst 1918, qua Proklamation, also ein Akt der Novemberrevolution, erst damit bekamen Frauen in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht zuerkannt. Es war also kein Akt der Vernunft derjenigen, die das Sagen hatten, sondern ein bisschen Revolution auch in Deutschland, und davon profitierten die Frauen. Und Sie sehen, die Frauen, die diesen Gedanken auch sofort verstanden haben, Frauen aus dem liberalen Umfeld, Frau Elli Heuss-Knapp, die Gattin des späteren Bundespräsidenten Heuss, hat auch 1919 nach meiner Recherche, also bei der ersten Wahl, an der Frauen teilnehmen konnten zur verfassungsgebenden Nationalversammlung hier in Deutschland, hat sie gesagt, Frauen werbt und wählt, jede Stimme zählt, jede Stimme wiegt, Frauenwille siegt. So, und darauf, meine Damen und Herren, warten wir ehrlich gesagt bis heute noch. Sie sehen, 1919 hatte man das schon im Blick, und was hat Frau Heuss-Knapp damit ausgedrückt? Sie hatte nie im Kopf, genauso wenig wie Clara Zetkin und die anderen Frauen, die sich für das Wahlrecht einsetzen, dass Frauen, wenn sie wählen dürfen, nur mit Hilfe des aktiven Stimmrechts an die Stimmuhren gehen wie Stimmvieh und diejenigen bestätigen, die ohnehin schon das Sagen hatten. Nein, es war immer mit vom Gedanken umschlossen, das passive Wahlrecht natürlich als komplementäres Pendant, dass Frauen dann auch in angemessener Anzahl eben entsprechend ihres Anteils in der Bevölkerung, schon immer etwas mehr als 50%, sich dann auch dort wiederfinden, wo die Entscheidungen getroffen werden, nämlich vor allen Dingen in den Parlamenten. Nur das ist bis heute noch nicht einmal der Fall gewesen. Warum? Weil Frauen nie ihrem Anteil in der Bevölkerung entsprechend in den Parlamenten abgebildet worden sind. Es geht nicht um das Geschlecht an sich, das ist nicht so spannend. Es geht um die damit vermittelte Sozialisation, die Erziehung von Frauen und Männern, die aus irgendwelchen Gründen anders läuft und bei Frauen und Männern unterschiedliche Interessen weckt. Ist ja auch gar nicht verwunderlich, die Vorbilder, die wir in der Gesellschaft finden, in der Schule, im Elternhaus, die sind für Frauen und für Männer unterschiedlich. In den 60er, 70er Jahren hat man versucht, die Erziehung umzustellen, Kinder gleich zu erziehen, aber aus irgendwelchen Gründen spielen Jungs einfach lieber Fußball und Mädchen machen irgendwas anderes. So, und wenn wir das einmal zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, so ist es, dann ist es eben so. Und es macht auch gar kein Problem, solange diese unterschiedlichen Perspektiven, die da aufeinander kommen, Interessen, Prioritäten, die man im Kopf hat, dann in den wichtigen Entscheidungsorganen der Gesellschaft, also vor allen Dingen in den Parlamenten, gleichberechtigt aufeinandertreffen, sich miteinander auseinandersetzen und im Diskurs die besten Ergebnisse hervorbringen, vor allen Dingen dann gleichberechtigte Ergebnisse, vor allen Dingen gleichberechtigte Gesetze, die nicht mehr, so wie es heute vielfach ist, mittelbar zu Lasten von Frauen wirken. Das auf jeden Fall würde sich dann vermeiden lassen. Und um noch einmal deutlich zu machen, das, was wir hier diskutieren, ist das neu? Nein, wenn wir in die Geschichte gucken, seit 1911 können wir diese Diskussion finden. Wie ich schon sagte, Clara Zetkin, die den ersten internationalen Frauentag im Deutschen Reich ausrief. Und allein in Berlin gab es sogenannte Volksversammlungen, so wie im ganzen Deutschen Reich, allein mit 45.000 Teilnehmerinnen. Und wenn Sie sich das angucken, der Begriff Volksversammlung, der macht genau deutlich, worum es geht. Die Frauen wollten deutlich machen, wir sind das Volk. Ja, und wir sind da und wollen mitreden und mitbestimmen. So, und wenn wir dann gucken, wie war es mit den Frauen in der Weimarer Zeit, traten sie auf und allerdings ganz langsam, denn sie mussten sich ja in die Parteistrukturen einfügen, in die sie erst seit 1908 überhaupt hineinkommen konnten. Vorher war es ihnen gesetzlich verboten, sich in Parteien zu betätigen. Also das Gesetz, das Recht, heute würden wir sagen Unrecht, hat dazu geführt, durch direkte Diskriminierung, dass Frauen außen vor blieben. Danach mussten sie sich in die Parteistrukturen einfügen, die schon damals mit Männern besetzt waren. Und so ist es dann weitergegangen. So, dann die Weimarer Zeit, dann kamen die Nazis. Und dann passierte etwas, was kaum jemand weiß. Die Nazis sorgten mithilfe ihrer Parteiregelung dafür, also es war ein Einparteienstaat, dass Frauen nicht mehr gewählt werden konnten. Es war also kein Zufall, dass die ganze Nazi-Regel nur aus Männern bestand. Das war gewollt, denn das dahinterstehende Denken war welches? Es ging den Nazis darum, die altgeheiligte Männlichkeit des Staates zu schützen. Vor wem? Vor Frauen, unter anderem. Ja, also die altgeheiligte Männlichkeit des Staates. So, dann waren die Nazis weg. Und was passierte dann? Der Parlamentarische Rat, Sie wissen, der Kampf um das Gleichberechtigungsgrundrecht. Elisabeth Selbert hat nachher diesen Kampf gewonnen mit Hilfe der Trümmerfrauen, die aufstanden und sagten, so nicht. Ja, also der Stand von 1900 im BGB, den wollen wir nicht mehr, wir wollen Gleichberechtigung. Dann 1949 der Parlamentarische Rat, oh ja, alles ein Missverständnis, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, wir sehen das auch so. So, und dann kam die Ära Adenauer, 5 Kabinette, nicht eine Frau. Erst 1961 die erste Frau. Und wenn Sie sich das angucken, 15 Jahre Weimarer Reichsverfassung, ein bisschen Frau, 12 Jahre Nazis, keine Frau, wieder 12 Jahre Adenauer, keine Frau, dann waren wir jetzt schon 72 und welchen Anteil hatte der Bundestag an Frauen? 5,8%. Das war noch weniger, als die Frauen aus dem Stand heraus 1919 erreichten, bei der ersten allgemeinen, gleichen, freien und direkten Wahl im Deutschen Reich. Da erlangten sie aus dem Stand heraus 9,4%. So, und da kann man nur sagen, da ist aber irgendetwas extrem schiefgelaufen. Das Problem war nur, als es soweit war, fiel es gar keinem mehr auf. Weil alle sich so gewöhnt hatten an diesen Anblick von Männern im Bundestag, in den Regierungsebenen, diese ganzen Gespräche im internationalen Bereich ist ja auch heute nicht viel anders. Wir sind so geprägt, und das ist auch ein Stück Sozialisation, dass es für uns normal ist. Wir müssen uns klar machen, das ist alles andere als normal. Also das ist zwar normal, weil es der Norm entspricht, aber das ist alles andere als in Ordnung und schon gar nicht demokratisch. Das müssen wir uns klar machen. So, und dann Zäsurwiedervereinigung 91, 93, die Verfassungskommission. Und da versuchten vier Frauen vor allen Dingen, aber auch Frau Süßmuth, haben versucht, da die Dinge zu ändern. Allerdings letztlich war es Herr Kohl, der sagte, Schluss jetzt, die Bundestagswahlen stehen vor der Tür. Was ihr vermittelt, dass wir nichts für Frauen tun, das geht so nicht. Und auf einmal kam das Fördergebot in Satz 2 von Artikel 3 Absatz 2 in das Grundgesetz. Seither findet sich dort die staatliche Verpflichtung, das staatliche Fördergebot, in allen gesellschaftlichen Bereichen in der Rechtswirklichkeit gleichberechtigte Verhältnisse zu schaffen. Und davon ist der politische Bereich nicht ausgenommen. So, was hat man auch diskutiert, gleich in diesem Zusammenhang? Eine Wahlrechtsnovelle damit, und jetzt zitiere ich einmal Frau Peschel-Gutzeit, die wiederum Frau Limbach zitierte, damit Frauen nicht gleich wieder von den Wahllisten weggewählt werden können. Das war der Gedanke dahinter, mit anderen Worten, genau das, was wir diskutieren. Also Frauen sollen da auf diesen Listen bleiben, damit sie auch eine Chance haben, ein Mandat zu erlangen. Und Sie sehen, im Jahre 2017 sind wir immer noch nicht wirklich viel weiter, aber immerhin diskutieren wir wieder ganz laut und deutlich und artikulieren, was wir aus unserer Sicht in diesem Staat nicht in Ordnung ist. Elisabeth Selbert, eine große, wichtige politische Person, eine Frau von juristischem Sachverstand, möchte ich hier noch einmal zitieren, denn auch dieser Satz, der sagt unglaublich prägnant, was hier nicht in Ordnung ist. Sie sagte, 81, also 4 Jahre vor ihrem Tod, mit Blick auf die Bundesrepublik Deutschland, die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch schlicht Verfassungsbruch in Permanenz. Und damit hatte sie vollkommen recht. Frau Selbert, das war eine Frau, die mutig genug war, die Dinge so zu formulieren, wie man sie auch formulieren muss. Heute würde sich keine Politikerin mehr trauen, einen Satz so zu formulieren, obwohl er immer noch stimmt. Da sagte sie, in die Parlamente müssen die Frauen, dort müssen sie durchsetzen, was ihnen zusteht. Und genau darum geht es besonders. Wir würden es heute anders formulieren, aber der Kern trifft immer noch zu.
Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt's unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Frauen in der Politik. Wir hören Auszüge einer Veranstaltung vom Aktionsbündnis Parité in den Parlamenten vom 4. Oktober 2017 in der Seidelvilla. Nun analysiert die Verfasserin der Bayerischen Popularklage, Professor Silke Ruth-Laskowski, das Bundestagswahlergebnis.
Vor diesem historischen Hintergrund gucken wir uns jetzt einmal den 19. Deutschen Bundestag an, der ja gerade gewählt worden ist. Und was sehen wir da? Eine ganz miserable Männer- und Frauenrelation, denn der Anteil der Frauen, der beträgt nicht 32%, wie man freundlich geschätzt hat, sondern tatsächlich 30,7% Frauen und liegt damit in dem Bereich, den auch der Landtag in Bayern übrigens bietet. Also dazu kommen wir gleich. 30,7% Frauen. Und Sie sehen den wirklichen Zahlen 218 gegenüber 491 Männern. Das ist schon enorm. Wenn wir dann gucken, 31,7 Millionen Frauen, also mehr Frauen als Männer, waren wahlberechtigt. Da kann man nur sagen, das sind Verhältnisse, die hatten wir zuletzt in dieser Form vor 19 Jahren, 1998. Warum? Wir sind wieder auf diesem Stand 30%. Und wenn Sie jetzt gucken, wie die Parteien sich da zuordnen, also die CDU, CSU, 20% Frauen, das ist sehr wenig, wenn Sie sich die CSU genau angucken. Und die habe ich mir jetzt mal herausgesucht, weil wir ja hier in Bayern sind. Und die CSU ist hier mit die wichtigste Partei, die hier einfach auch wichtige Akzente setzen könnte. Was sie aber, weil sie in dem Bereich nicht getan hat, 17,4% Frauen, das ist auch für die CSU richtig wenig. Und wenn wir dann noch sehen, es sind ausschließlich Direktmandate, die die CSU mit nach Berlin nimmt, dann wird auch deutlich, wenn Sie sich jetzt an die Überschrift erinnern, Kandidatenlisten, das ist das eine, aber wir müssen auch die Direktmandate im Blick haben. Auch da brauchen wir paritätische Verhältnisse. Die SPD ist schon besser, aber über ihre 42% kommt sie aus irgendwelchen Gründen auch nicht hinweg. Es liegt an den internen Satzungsregelungen, die sie immerhin hat, anders als die CSU. Die hat keine, die immerhin vorgibt, dass in einem bestimmten Anteil Frauen und Männer zu platzieren sind. Die SPD hat mindestens 40, wird parteiintern aber auch gerne als höchstens 40 verstanden. Sie sehen, da haben wir auch noch ein Interpretationsproblem. Aber schauen wir auf die FDP. Das ist aus meiner Sicht skandalös, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass, denken Sie an Frau Elliott-Knappeus, die ich anfangs erwähnt habe, weil natürlich auch da FDP-Frauen die Dinge auch sehr gut im Blick haben und schon lange für Veränderungen streiten. Also was können wir da sehen? 80 Abgeordnete insgesamt, davon 18 Frauen. Enorm. Die Grünen, ein Beispiel, wie man es anders machen kann. Ja, Sie sehen da überproportional viele Frauen, 58%, 42% Männer, also mehr Frauen als Männer, die in den Bundestag geschickt werden. Und auch die Linke, 37 Frauen, 32 Männer. Das sind letztlich die Parteien, die dafür sorgen, dass überhaupt dieser minimale Anteil von 30% erreicht wird. Hätten wir die nicht, dann wären wir wahrscheinlich jetzt fast schon wieder auf den Stand der 70er Jahre. Ja. Und dann die AfD, ja, da staunt man nicht, das ist ja bekannt, das ist eine Männerpartei, die nicht nur männlich auftritt, sondern auch ein sehr männerzentriertes Parteiprogramm hat, mit klaren Vorstellungen von Frauen und Männern. Also Frauen, 3 Kinder mindestens, werden uns da verordnet. Ich kann nur sagen, ist nicht so lange her. Für 5 Kinder bekam man in den 30er Jahren den Mutterorden, ja, irgendeinen. Das ist der Trend. Also da haben wir eine Partei, die nicht nur nach außen hin vom Phänotyp her männlich auftritt, sondern da steckt auch unglaublich viel Männlichkeit drin. Also ein bestimmtes Frauenbild und ein bestimmtes Männerbild, das jetzt nochmal zusätzlich und ganz offen in den Bundestag hineingetragen wird. Da kann ich nur sagen, es wird Zeit für Veränderung. Wir stehen mittendrin, denn die AfD, die war ja auch hier in Bayern nicht wirklich erfolglos. Also ist nicht ausgeschlossen, dass sie auch im nächsten Jahr hier den einen oder die andere Abgeordnete dann ins Parlament bringt. Den Ist-Zustand haben wir jetzt zur Kenntnis genommen, aber woran liegt das? Nun, das liegt natürlich an dem Vorfeld der Wahlen, an der Wahlorganisation, an der Nominierung von Kandidatinnen und Kandidaten. Und wenn Sie sich das jetzt angucken, den Frauenanteil insgesamt, der lag bundesweit bei 29%. Da können Sie sagen, da haben wir Glück gehabt, dass noch 30% Frauen heute im Parlament zu finden sind. Also 29%. Okay, das waren 34 Parteien, die man sich da angeguckt hat mit den 272 Wahllisten, 31,7% Frauen. Wenn wir uns die Wahlkreise angucken, also die Direktmandate, 25% Frauen. Ja, und das ergibt dann diese Gesamtsumme von 29. Nun, wenn wir uns das angucken, dann ist klar, hier liegt das Problem. Ja, es geht um die Nominierung von Kandidatinnen und Kandidaten und da können wir erkennen, Kandidatinnen werden extrem sparsam aufgestellt. Viel zu wenig gemessen an ihrem Anteil in der Bevölkerung. Wenn wir uns das angucken, erstens, wir erkennen einen Bedarf an paritätischen Satzungsregelungen für alle Parteien und zwar für die Kandidatenlisten. Haben wir nur bei 3 Parteien und, wenn wir ehrlich sind, brauchen wir auch paritätische Regelungen für Direktmandate in den Satzungen. Die aber fehlen in allen Satzungsregelungen, bei allen Parteien. Das heißt, wenn überhaupt, finden wir etwas für die Kandidatenlisten. Also 2 Punkte, die wichtig sind. So, mit Blick auf den Landtag in Bayern, ähnliche Verhältnisse. Und schauen Sie sich das an. Also auch fast 80% Männer für die CSU, als gäbe es keine Frauen. Ich weiß es zufällig besser, auch in der CSU gibt es viele Frauen, die auch kein Problem haben oder Angst vor politischer Verantwortung, die aber, wie gesagt, nicht dahin kommen, wo sie eigentlich hinkommen möchten. SPD 42,9%, Grüne 50% und die Freien Wähler auch sehr wenig Frauen, aber wenn ich jetzt vorgreifen darf, es gab ja eine bekannte Plenarsitz und Diskussion über das paritätische Wahlrecht. Und da muss man sagen, haben die Freien Wähler anschließend erklärt, wir haben das jetzt verstanden und wir unterstützen die Popularklage. Und da muss man sagen, es ist nicht gesagt, nur weil so viele Männer in einer Partei zu finden sind, dass dann kein Umdenken stattfinden kann. Aber mit anderen Worten, ich komme zurück, ähnliche Verhältnisse wie im Bundestag, nur die AfD fehlt noch, werden sehen, wie das weitergeht. Wenn wir uns das angucken, dann können wir feststellen, seit 1998 dieser Stillstand bei 30% im Bundestag, also 30% ist keine magische Zahl, da bewegt sich nichts von selbst, wenn die anderen Parteien nicht mitmachen und dafür spricht ja nichts, dann wird es keine Entwicklung geben, dann werden wir so schnell über diese 30% nicht hinauskommen. Daher brauchen wir aus meiner Sicht gesetzliche Regelungen, die alle Parteien verpflichten zu einer paritätischen Kandidatennominierung, also Frauen und Männer, Reißverschluss, das wäre das Modell. Aber wir brauchen auch eine paritätische Normierung von Wahlkreisen. Auch darauf müssen wir achten, denn gerade hier in Bayern sind ja Direktmandate besonders auch wichtig.
Wir hören Professor Silke Ruth-Laskowski, die Verfasserin der Bayerischen Popularklage, zur Überprüfung der Wahlgesetze in Bayern. Wir hören Ausschnitte einer Veranstaltung vom Oktober 2017 vom Aktionsbündnis Parité in den Parlamenten in Kooperation mit dem Bayerischen Landfrauenrat und dem KDFB, Bayerischer Landesverband. Ziel der Veranstaltung ist, die Ursachen der Diskriminierung von Frauen in bestehenden Wahlsystemen zu identifizieren und gesellschaftliche und politische Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, damit Frauen gleichberechtigt die Politik mitgestalten können. Die bisherigen Selbstverpflichtungen einiger Parteien sind zwar löblich, aber leider völlig unzureichend, denn sie regeln nur deren Kandidatenlisten, nicht dagegen die Direktmandate. Folgen wir weiter dem Vortrag von Professor Silke Ruth-Laskowski, die nun erklärt, wie es Frankreich geschafft hat, den Frauenanteil in den Parlamenten deutlich zu erhöhen.
Ein neues Modell kommt da besonders ins Spiel, das wir in Frankreich sehen können. Das besagt, Parteien müssen Duos aufstellen, also wir haben Wahlkreise. Aber nicht nur eine Person wird aufgestellt, sondern Duos bestehend aus Frau und Mann, die dann auch nur gemeinsam gewählt werden können. Das ist ein neues Modell, das man sich in Frankreich überlegt hat und das funktioniert wunderbar. Hat man ausprobiert auf der Departement-Ebene, das ist die Kreistagsebene, und hat dazu geführt, dass die Departementräte 2015 paritätisch besetzt wurden. Unter Umständen muss man an eine Wahlkreisreform denken. Das hat man gemacht in Frankreich. Man hat die Wahlkreise größer zugeschnitten, um zu vermeiden, dass sich die gewählten Abgeordneten verdoppeln. Okay, aber das muss man nicht. Darüber kann man nachdenken. Wie ich schon sagte, Vorbild Frankreich, sowohl für die paritätische Besetzung von Kandidatenlisten. Wie sieht es da aus? Wahlen, bei denen Listen zum Einsatz kommen, da sind die Parteien verpflichtet, paritätisch zu besetzen, Reißverschluss. Tun sie es nicht, wird die Liste zurückgewiesen und gar nicht erst zur Wahl zugelassen. Das funktioniert wunderbar. Nur paritätisch besetzte Kandidatenlisten werden überhaupt zur Wahl zugelassen. Wie sieht's aus bei den Wahlkreisen für die Nationalversammlung? Da gibt es finanzielle Sanktionen. Das hatte bislang nicht geholfen. Die großen alten Parteien haben lieber Sanktionen in Kauf genommen, als dass sie auf Männer verzichtet haben. Das kann man irgendwie durch Parteispenden ausgleichen. Aber gucken wir uns jetzt Herrn Macron an. Wofür wurde er gewählt? Dafür, dass er das Gesetz eingehalten hat. Er hat paritätisch besetzt, sodass der Anteil der Frauen von 27% auf 39% hochgeschnellt ist. Allein durch seine Partei, also fast 40%. Und da kann man nur sagen, dafür wurde er auch gewählt. Die Wählerinnen und Wähler in Frankreich hatten auch deshalb die Nase voll von den anderen Parteien. Ja, denn sonst würde sich sein Wahlerfolg nicht erklären. Man gibt sich nicht damit zufrieden, dass ein Modell nicht funktioniert. Man überlegt sich, was muss man verbessern? Welche Modelle gibt es noch? Ja, das sollte uns auch zum Ansporn gereichen. Wir sollten nach Frankreich schauen und uns inspirieren lassen. Aus meiner Sicht ist das ein Vorbild, aber die Gesetzgeber in den Ländern sind natürlich nicht darauf festgelegt. Es steht ihnen völlig frei, eigene Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein. Noch ein Wort zur verfassungsrechtlichen Seite. Worauf kommt es am Ende an? Egal aus welcher Perspektive wir gucken, aus der Perspektive Artikel 21 Parteienfreiheit, die hier eventuell betroffen ist. Aus meiner Sicht ist es kein Eingriff, aber es ist völlig egal. Also wenn wir hier einen Eingriff sehen, dann muss er gerechtfertigt sein. Das ganze Parteiengesetz ist voll mit gerechtfertigten Eingriffen in die Parteienfreiheit. Ja, hatte der Bundesgesetzgeber normiert. So, wenn gucken wir aus der Perspektive, gucken wir aus der Perspektive Artikel 38, die Wahlrechtsgrundsätze, dann haben wir es mit den kollidierenden Verfassungsgütern zu tun, die auch nichts anderes als eine Interessenabwägung, die ja zusätzlich mit den Gleichheitsrechten auch verbunden ist. Also am Ende läuft alles auf eine Interessenabwägung hinaus und man muss schauen, wie stark ist der Eingriff und lassen sich rechtfertigende, verfassungsrechtlich legitimierte Gründe finden. So sagt es das Bundesverfassungsgericht 2014. Die können wir finden in Artikel 3 Absatz 2 Satz 2, das staatliche Fördergebot und im Demokratiegebot. Denn Auch dazu die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Was ist der Sinn und Zweck des Demokratiegebots in Artikel 20? Es geht darum, dass über die Wahlen das Volk, ich übersetze die Wählerinnen und Wähler, die Bürgerinnen und Bürger, einen effektiven Einfluss auf die Staatsorgane bekommen. Und vor allen Dingen auf das Staatsorgan Parlament. Denn da werden die Spielregeln für die Gesellschaft gemacht. Darauf muss das Volk einen effektiven Einfluss nehmen können. So, und wenn wir uns jetzt anschauen, die Spiegelung des Volkes, können wir nur sagen, seit 68 Jahren sind die Bürgerinnen nicht angemessen im Parlament gespiegelt und hatten nicht die Gelegenheit, effektiv Einfluss zu nehmen, sich einzubringen in den Diskurs im Parlament und dafür zu sorgen, dass die Interessen und Interessen, Stichwort Entgeltgleichheit, ja, dann wird deutlich, dass da ein Interesse besteht, das bislang seit 68 Jahren ausgeblendet wurde von dem Gesetzgeber. Also, dass all diese Interessen endlich eingespeist werden, in den Diskurs eingehen können und am Ende auch für gleichberechtigte Entscheidungen sorgen können. Das ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und was sagt es noch in der Entscheidung 2014? Wann ist es Zeit für Veränderung? Nun, dafür ist maßgeblich die aktuellen Verhältnisse. So, meine Damen und Herren, die aktuellen Verhältnisse, den Bundestag habe ich Ihnen gerade vorgeführt. Die Parteien, die heute keine internen Satzungsregelungen haben, um wenigstens für die Kandidatenlisten gleichmäßig Frauen und Männer aufzustellen, die machen auch kein Anzeichen dafür, dass sich in nächster Zeit irgendetwas verändern sollte. Die FDP wird so weitermachen, die CSU hat leider auch nicht signalisiert. Die Empfehlung der CDU ist auch vollkommen wirkungslos, also untauglich. Und die AfD, die denkt über so etwas noch gar nicht mal nach. Ja, also wir sehen, die Verhältnisse haben sich vielmehr verschlechtert, sodass es gerade jetzt Zeit ist, deutlich zu machen, dass die aktuellen Verhältnisse dafür sprechen, Wahlregelungen einzuführen, die endlich auch für paritätische Verhältnisse sorgen können. Das Landesverfassungsgericht in Schleswig-Holstein 2010 hat auch schon gesagt, hier grundlegende Reformen des Wahlrechts halten wir für geboten und kein Gegenargument ist die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts in Rheinland-Pfalz, sage ich nur so nebenbei, denn da gab es ja diesen Aufstand mit den Wahlzetteln, so Kommunalwahl, geschlechterparitätisch bezogener Stimmzettelaufdruck. Also unter anderem stand da drauf, Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das als unangemessene Einflussnahme auf die Wählerinnen und Wähler zu deuten, wie es das Verfassungsgericht tat. Nun, da muss man aber sich schon echt anstrengen, um zu einer solchen Interpretation zu kommen. Denn dieser Artikel steht seit 68 Jahren dick und fett im deutschen Grundgesetz und den zu nennen, weiß nicht, was daran verfassungswidrig sein könnte. Gut, lassen wir das. Also das ist kein Gegenargument. Schauen wir aufs Bundesverfassungsgericht und fragen uns, wie soll es weitergehen? Schauen wir auf Bayern. Da hat jetzt die SPD entschieden, ein Paritätsgesetz auf den Weg zu bringen. Genau das ist das Signal. Ansonsten warten wir hier natürlich alle weiterhin auf die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichts Ende 2017, 2018, jedenfalls vor der nächsten Landtagswahl aus meiner Sicht. Denn man wird keine Landtagswahl durchführen wollen vor solchen unsicheren Verhältnissen, weil dann ja klar wäre, dass anschließend die Wahl angefechtet werden würde. Gucken wir auf den Bund und den Bundestag. Auch da kann man weiterdenken. Wie sieht's aus mit einer Wahlprüfbeschwerde? Das wird zurzeit diskutiert. Artikel 41 Absatz 2 ist ein außerordentlicher Rechtsbehelf. Erfolgt zweistufig. Erst prüft der Bundestag, ob er alles richtig gemacht hat und danach das Bundesverfassungsgericht. Und das ist interessant. Denn in diesem Zusammenhang wird das gesamte Wahlverfahren überprüft und sollte eine Wahlprüfbeschwerde eingelegt werden, wäre natürlich auch hier die Argumentation die gleiche, die hier beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingegangen ist. Also erster Vorwurf, mittelbare Diskriminierung von Kandidatinnen durch das geltende Wahlrecht und zweiter Vorwurf, zu wenig Frauen, die in das Parlament einziehen. Und infolgedessen mangelnde Spiegelung der Wählerin mit ihren Interessen Prioritäten und Perspektiven, also ein Verstoß gegen das Demokratiegebot. Und dann wäre man bei dem Gericht, das sich mit solchen Sachen schon längst hätte beschäftigen müssen. Das Bundesverfassungsgericht kann sich nicht selbst aus eigener Initiative beschäftigen. Es braucht solche Klagen. Man weiß natürlich nie, in welche Richtung das Bundesverfassungsgericht denkt und ob es auch so schön laut denkt, wie wir uns das vorstellen oder ich mir das vorstelle. Aber dass die Zeit nach diesem Wahlergebnis im Bundestag nicht besser sein könnte für eine solche Wahlprüfbeschwerde, das ist auch klar. Denn mit der AfD sind nicht nur Männer eingezogen in den Bundestag, sondern Männer mit einem sexistischen Bild von Frauen. Also da ist der Sexismus qua Parteiprogramm eingezogen. Und da kann man nur sagen, jetzt muss die rote Karte gezogen werden, wie auch immer. Das wäre eine politische Klage und sie hätte Signalfunktion, überhaupt keine Frage. Denn was können wir auch erkennen? Das Thema wird diskutiert, gesellschaftspolitisch diskutiert, unglaublich stark. Es ist wirklich etwas im Gange und da müssen wir anknüpfen. Denn wenn sich etwas ändert, dann jetzt, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Es ist unfair, Regierungsparteien an ihren Wahlversprechen zu messen. Müntefering, SPD.
Lora München auf der 92.4
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4 im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Wir nähern uns schon mit der Sendestunde dem Ende. Heute sind wir Gast bei einer Veranstaltung vom Aktionsbündnis Parité in den Parlamenten am 4. Oktober 2017 und haben den Vortrag von Professor Dr. Silke Ruth-Laskowski von der Universität Kassel gehört. Im Weiteren wollen wir noch ein paar Aspekte der Podiumsdiskussion dieser Veranstaltung verfolgen. Zunächst fasste die Moderatorin Almut Franke-Postberg ein kleines Resümee zusammen. Danach wurden 4 Landtagspolitikerinnen befragt, wie ihre Parteien zu den Paritätforderungen stehen. Wenig verwunderlich, dass die CSU Parität als rein theoretische Diskussion abtut, da viel zu wenige Frauen bei der CSU mitmachen. Schlussfolgerung: Frauen wollen gar nicht in die Politik. Das wird von der grünen Vertreterin dementiert, denn die Grünen praktizieren schon immer eine Selbstverpflichtung und stellen 50% Frauen in den Parlamenten. Es gab auch nie Probleme bei den Grünen, Frauen für die Ämter zu gewinnen. Beide Positionen sind nicht unbekannt. Spannendes dagegen erzählt das Landtagsmitglied Eva Gottstein von den Freien Wählern, deren Frauenquote im Bayerischen Landtag aktuell unter 18% liegt. Hören wir zunächst Eva Gottstein von den Freien Wählern und danach erzählt Dr. Simone Strohmeier, Landtagsmitglied der SPD, welchen Gesetzesentwurf die SPD beim Thema Parität verfolgt.
Wir haben jetzt schon viele Details, sehr viele Zahlen gehört. Eins ist immer wieder aufgetaucht, mehr als 30% ist irgendwo drin anscheinend. Ja, weder auf nationaler Ebene, auf kommunaler Ebene schon gar nicht. Da sind es, glaube ich, 25%. Bei den Oberbürgermeistern sind es 8%. Also je näher wir der Gemeinde kommen, wird es immer weniger. Wir haben gehört, dass Frankreich da Vorbildfunktion hat, schon vor 17 Jahren ein Gesetz erlassen hat. Es gibt auch einige andere Länder in Europa, die schon Paritätsgesetze haben. Selbst Tunesien hat so ein Gesetz. Da frage ich mich, Frau Laskowski, warum hinkt denn Deutschland so hinterher?
Tja, das frage ich mich auch. Denn eigentlich sind wir ein aufgeklärtes Land. Also rational lässt sich das nicht erklären. In Europa ist man auch schon sehr viel weiter. Denn das, was wir hier immer noch mühsam diskutieren, also ob es wirklich auf den Frauenanteil in der Bevölkerung ankommt, ja, für das Demokratieverständnis, das ist in Europa schon längst Konsens. Ich fürchte, wir haben immer noch die historische Last, die wir mit uns rumschleppen durch die Nazis. Den Sexismus, der dadurch salonfähig geworden ist, nie erkannt haben. die Männer hatten mit dem Sexismus der Nazis eigentlich nie ein Problem.
Nun ist ja Bayern in der komfortablen Lage, dass es diese Popularklage halt in Bayern als einzigen Bundesland gibt. Dass also jede Bürgerin, jeder Bürger eine Klage beim Bayerischen Verfassungsgericht einreichen kann, um ein Gesetz zu überprüfen. Das ist ja Ende November eben geschehen. Und wenn ich richtig informiert bin, haben Sie, Frau Oskian, dann durchgesetzt, dass es auch eine Plenardiskussion dazu gibt im Landtag oder Ihre Fraktion. Und nach dieser Plenardiskussion, wie Sie das schon sagten, Frau Professor Laskowski, haben sich die Freien Wähler, die Fraktion der Freien Wähler entschlossen, sich dem Aktionsbündnis anzuschließen. Nun sind Sie eine von drei Frauen in dieser Fraktion, Frau Gottstein, fünfmal so viele Männer. Vielleicht könnten Sie kurz schildern, wie war denn die Stimmung da? Wie war die Plenardiskussion? Wie war dann die Stimmung in der Fraktion, dass plötzlich ja so ein Umschwung zustande kam?
Also zunächst darf ich vielleicht ein bisschen zu unserer Ehrenrettung richtigstellen. Die Zahlen, die Sie jetzt genannt haben, waren während der Legislaturperiode 2013, wie die Wahl war, waren wir über 20% Frauen. Das heißt, von unseren 19 Abgeordneten waren 5 Frauen, aber die Tanja Schweiger wurde zur Landrätin gewählt, hat also dann zumindest die Quote auf der Landratsebene in Bayern verstärkt, denn die Ulrike Müller wurde ins Europaparlament gewählt und die Nachrücker waren Männer. Also bei der Quote zunächst waren wir über den 20%. Dann auch nochmal zur Richtigstellung. Wir sind in die Plenarsitzung natürlich schon mit dem klaren Befehl an mich, beziehungsweise ich durfte bereits unsere Meinungsänderung kundtun. Das heißt, zunächst ist ja eine erste Lesung, da verhält man sich relativ neutral und sagt, was in den Ausschüssen rauskommt. Und es ist richtig, in den federführenden Ausschuss, das war der Verfassungsausschuss, haben auch die Freien Wähler dafür gestimmt, dass man nicht für diese Popularklage ist. Und in der Fraktionssitzung davor, und das ist jetzt der Punkt, den Sie ja wissen wollen, wird ja nochmal diskutiert, also sind wir jetzt bei der Endabstimmung dafür oder dagegen. Und im Normalfall ist es natürlich schon so, und das hat uns auch die SPD dann ganz klar vorgeworfen, die in dem Fall ja auch nicht für die Popularklage war. Der Herr Schindler, glaube ich, hat damals gesprochen, hat mich schon angegriffen. Das wäre ja ganz neu, wenn man also gegen die Kollegen im Ausschuss stimmen würde. Aber wir haben das natürlich in einer längeren Diskussion vorher geändert und da war ich schon letztendlich als Mutter dafür dieser Änderung da zuständig. Zwei Gründe. Einmal habe ich meine Kollegen davon überzeugt, dass es an sich ja nicht falsch sein kann, wenn so viele unterschiedliche Frauenverbände, also wirklich vom ganz emanzipatorischen Spektrum bis zum, muss halt der katholische Frauenbund hier halten, bis zu diesem Spektrum, wenn so viele Verbände sagen, wir brauchen das, wir wollen das, es ist eben nicht verfassungsgemäß, die können doch nicht alle falsch denken. Also das war das eine, wo dann schon, kann man sagen, das ist populistisch, aber Populismus per se, das Wort ist ja noch nichts Negatives. Ich habe also gesagt, schaut euch diese ganzen Namen an, die dahinter stehen. Und die andere ist natürlich die Erkenntnis, und von dem her werden wir wahrscheinlich in der Partei, so wie es vorher gesagt worden ist, bei der CSU ist keine Änderung in Sicht, wahrscheinlich auch nicht das ändern. Die Erkenntnis in der Fraktion war dann schon, wir brauchen eigentlich den Zwang von oben. Wir werden es, in Freien Wähler sind relativ locker strukturiert, wir werden es nicht durchsetzen selber. Da sind so viele Widerstände. Wenn es vorgeschrieben ist, wird es gemacht und dann wird es sich ändern. Und auch dieses, dass man halt manchmal, gut, in der Straßenverkehrsordnung braucht man halt manchmal klare Regeln. Und das war dann, warum dann bereits mein Redebeitrag in dieser Plenarsitzung dann ganz klar dafür war, dass wir diese Klage unterstützen. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen lang, aber es war ein längerer Prozess.
Die SPD, Frau Dr. Strohmeier, ist einen anderen Weg gegangen. Die entwickeln gleich einen Gesetzesentwurf. Wie weit ist das denn gediehen? Können Sie uns da schon was zu sagen, wie der aussehen wird?
Auch bei uns war das keineswegs einfach in der Fraktion. Man muss wissen, wir haben ja in der Partei bereits eine Quote und wir haben den Reißverschluss. Diese Regelungen sind vielleicht nicht überall anerkannt, aber im Allgemeinen werden die bei Wahlen meist diskussionslos von allen anerkannt und es wird auch so gehandhabt. Also ich habe selber schon eine Vielzahl von Wahl- oder Kandidatenaufstellungen geleitet und habe da eigentlich noch nie Probleme gehabt. Bei uns war bei vielen vielleicht auch gar nicht so der Druck da. So ungefähr, wir haben doch eine Regelung. Ja, warum sollen wir dafür sorgen, dass andere auch noch eine Regelung kriegen? Darüber hinaus muss ich sagen, dass wir in unserer Fraktion eine ganze Reihe von Juristen haben. Und man sagt ja immer, 3 Juristen, 4 Meinungen. Und genau so war es dann auch. Wir haben ja vorhin gehört, es geht letztendlich im juristischen Sinn um eine Abwägung von 2 widerstreitenden Interessen. Auf der einen Seite den Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz, ja, wie der Staat praktisch hinwirken muss, dass die Gleichberechtigung umgesetzt wird. Und auf der anderen Seite die Freiheit der Parteien, denen aufzustellen, die sie aufstellen wollen. Ja, also es ist ein Eingriff in die Parteien. Und um diese Abwägung geht es ja letztendlich. Und da ist es juristisch so, dass es eine breite Meinung gibt in unserer Partei, die sagt, dieser Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz, das wäre ja nur ein Programmsatz, ja, und er hätte einen anderen verfassungsrechtlichen Rang als das Interesse der Parteien, praktisch selber aufzustellen, wen sie wollen. Ja, so lief dann die Diskussion, wenn man es jetzt mal auf eine juristische Ebene zieht. Also man sieht, es finden sich da auch wunderbare Argumente dann für sowas. Und das war dann ein sehr langer Diskussionsprozess, bis wir dahin gekommen sind, dass wir uns entschieden haben, wir gehen nach vorne, wir schauen, dass wir ein eigenes Gesetz auflegen, das dann letztendlich auch den Verfassungsnormen oder Ansprüchen hier im Freistaat Bayern gerecht wird. Wir haben heute gehört, es gab in Rheinland-Pfalz dieses Urteil, dass es dort nicht verfassungsgemäß war, was die dort bei der Kommunalwahl gemacht haben. Und das, wir sind gerade in dem Prozess, einfach zu prüfen, was ist verfassungsrechtlich jetzt für uns hier in Bayern möglich. Ja, und das, wenn wir das ausgelotet haben, werden wir das Gesetz vorlegen.
Das war Eva Gottstein, Mitglied des Landtags von den Freien Wählern, und Dr. Simone Strohmeier, Landtagsmitglied der SPD, über deren Paritätsposition. Nach fast 100 Jahren Frauenwahlrecht in Deutschland sind Frauen immer noch unterrepräsentiert in den Parlamenten. Bei der Bundestagswahl 2017 reduziert sich der Anteil der Mandatsträgerinnen gar wieder auf den Stand von 1998. Das Aktionsbündnis Parität in den Parlamenten fordert eine paritätische Besetzung von Wahllisten und hat eine Klage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht, um die angewendeten Wahlgesetze überprüfen zu lassen. Lassen wir uns von dem Ergebnis der Klage überraschen. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Frauen in der Politik. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an das Aktionsbündnis Parität in den Parlamenten, das mir diesen Mitschnitt ermöglicht hat. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.